Eine fantastische Rasselbande im wahrsten Sinne des Wortes war das. Als meine Kinder etwas kleiner waren als jetzt, da haben wir manchmal ein ganz stilles Spiel mit ihnen gespielt. Ein Spiel, für das man nur eine nicht zu kleine Wohnung braucht und ein Halstuch. Dann wurde eine Person die Augen verbunden und dann wurde sie ganz liebevoll und behutsam kreuz und quer durch die Wohnung geführt. Und irgendwann sollte sie dann sagen, in welchem Zimmer und in welcher Zimmerecke sie sich wohl gerade befand. Und je nachdem, wie groß die Wohnung ist und wie raffiniert geführt wurde, konnte das ganz schön knifflig werden. Selbst so mancher Erwachsener kommt an seine Grenzen, wenn er ein paar Mal um die eigene Achse gedreht wird und dann noch um irgendwelche Ecken in der Wohnung, die es eigentlich gar nicht gibt. Und dann weiß er nicht mehr, wo der Weg hinführt. Warum erzähle ich euch das? Weil ich mich in der Vorbereitung auf diese Predigt manchmal so gefühlt habe. Gott hat mir einen Startpunkt gesetzt und ist mit mir losmarschiert. Und irgendwann habe ich gefragt, und wohin? Startpunkt? Danke. War eine Geschichte, in der ein Mann einen Weg sucht. Und zwar einen Weg, der ihn möglichst sicher in den Himmel bringen würde. Und er ist losmarschiert zu Jesus, hat ihn das gefragt. Und Jesus hat ihn mit den Geboten geantwortet, die sich mit dem menschlichen Zusammenleben beschäftigen. Die meisten von euch werden schon wissen, wie es weitergeht. Der Mann sagt, prima, habe ich alles gehalten. Und dann sagt Jesus, aber eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Ich muss gestehen, ich war nicht besonders begeistert über diesen Startpunkt. Ich mag die Geschichte nicht so sonderlich, weil weltweit gesehen gehöre ich ja auch zu den Reichen. Und nachdem die Geschichte meistens dafür verwendet wird, zu warnen vor den Gefahren des Reichtums, zu warnen, dass man sein Herz nicht an alles Mögliche Irdische hängt, ist es immer so ein bisschen unangenehm an Stupser. Aber es war so, diese Geschichte steht ja in drei verschiedenen Evangelien. Und ich habe sie im Markus gelesen, in Kapitel 10. Ab Vers 17 geht das los. Und es gibt bei Markus einen Satz, den es nur bei Markus gibt. Und das war im Grunde schon die erste Kehrtwende, die Gott mit mir gemacht hat. Ich blieb nämlich an diesem Satz hängen. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb. Das ist Vers 21 übrigens. Und der Satz ließ mich nicht mehr los. Er blickt diesen Menschen an, der ihn das fragt und gewinnt ihn lieb. Also für mich ist der Mann eigentlich jetzt nicht so die super sympathische Figur. Erst dieses Selbstvertrauen, ich habe alle Gebote gehalten, würde ich nie wagen zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dann muss er kleinlaut von dannen schleichen. Jesus gewinnt ihn lieb. Und auf einmal war mir die ganze Warnung vor Reichtum und Sonstigem völlig egal und ich wollte nur wissen, was hat Jesus gesehen in diesem Menschen? Ich denke ganz sicher keinen Scheinheiligen, der nur so tut, als hätte er alles gehalten und hätte er anders reagiert. Sah er also einen Menschen, der tatsächlich von Jugend an sich bemüht hat, alle Gebote zu halten und der sich so sehr bemüht, dass er jetzt, wo er von diesem neuen, vollmächtigen Lehrer gehört hat, sich nicht zu schade war, trotz seines Reichtums sich auf den Weg zu machen und dahin zu gehen und zu fragen, ob er tatsächlich alles richtig gemacht hat. Dieser intensive Eifer für die Gesetze, der hat bewirkt, dass Gott zum zweiten Mal meine Aufmerksamkeit weitergeführt hat. Und zwar hat mich das erinnert an die Pharisäer. Jetzt nicht an die Scheinheiligen, die er mit Weherufen bedenkt, sondern an Pharisäer wie Paulus, der ehemalige Pharisäer. Pharisäer, über die er im Römer 10, 2 schreibt: Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Oder wie Luther übersetzt, doch ohne Einsicht. Ein blinder Eifer also. Ein Eifer, der blindlings voranstürmt. Ich denke, es ist darum, dass er dann in Matthäus 5, Vers 20 sagt: Wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Ich war immer noch auf Pharisäer ausgerichtet. Und Gott hat mich zu ein weiterer Stelle geführt, in Johannes 9. Da wird die Heilung berichtet eines blindgeborenen Menschen. Und in den Schriften der Pharisäer stand, die haben selber festgelegt, wenn jemand einen blindgeborenen heilt, das kann nur der Messias. Jetzt wollten sie aber ja Jesus nicht als Messias anerkennen. Folglich wollten sie diese Heilung des Blindgeborenen auch nicht anerkennen. Und weil das so war, sagt Jesus dann im Vers 39: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Und als die Pharisäer das hören und fragen: Ja, Moment mal, wir kennen die Schrift, du kannst uns doch nicht als blind bezeichnen. Da antwortet ihnen Jesus: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Schauen wir mal kurz den Weg an, den Gott bisher mit mir gegangen ist. Dann können wir, denke ich, jetzt zumindest mal die Frage beantworten: Was sah Jesus, als er diesen Menschen, diesen fragenden Reichen angeguckt hat und ihn liebgewonnen hat? Er sah einen Menschen, der voller Eifer versuchte, aus eigener Kraft die Gerechtigkeit sich zu verdienen, die ihm die Türen des Himmelreichs ganz sicher öffnen würde. Und der dabei voller Eifer blindlings in die falsche Richtung unterwegs war, weil er keine Einsicht darüber hatte, dass der richtige Weg jetzt Jesus heißt. Okay, die Frage war jetzt geklärt für mich, aber jetzt fühlte ich mich erst recht wie jemand, der mit verbundenen Augen um die eigene Achse gedreht ist und keine Orientierung mehr hat. Ich fragte: Herr, okay, aber wozu das Ganze? Warum soll ich diese Gedanken der Gemeinde erzählen? Die wissen doch, dass wir nicht aus den Werken, sondern aus dem Glauben gerecht werden. Hast du nicht bei unserer Bekehrung dafür gesorgt, dass wir zu Sehenden geworden sind? Ihr ahnt es sicher, was jetzt kommt. Kehrtwende Nummer 3. Er hat mir 3 weitere Bibelstellen gezeigt, um mir klarzumachen, dass wir Christen ganz genauso blind sein können wie die Pharisäer. So wie wir vorhin gehört haben, dass er zu den Pharisäern gesagt hat, weil ihr sagt, ihr seid sehend, bleibt eure Sünde. Er sagt so etwas Ähnliches auch zu Christen. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3. Kapitel, Vers 17. Eine völlige Blindheit bezüglich des eigenen Zustands. Wenn jemand körperlich blind ist, der weiß genau, wie es um ihn bestellt ist. Bei geistlich Blinden ist das offensichtlich anders. Die Gemeinde in Laodicea war sich ganz sicher, dass alles Notwendige getan war, dass sie sich gemütlich zurücklehnen können. Oder wie die Pharisäer, die sich ganz sicher sind, dass sie die richtige Sichtweise haben, voller Eifer vorangehen und den entscheidenden Abzweig schon verpasst haben. Oder auf uns in einer Diskussion, ganz klar, mein Standpunkt ist richtig. Den habe ich doch im Gebet gezeigt bekommen, hat mir doch der Heilige Geist gesagt. Ja, kann schon sein, dass es so ist. Kann sein, dass es wirklich nicht dein eigener Verstand ist, der dir Argumente für deine Sichtweise gegeben hat. Aber bist du sicher, dass du dem Heiligen Geist auch bis zum Schluss zugehört hast? Dass du nicht irgendwann abgeschaltet hast, von wegen ganz klar, worauf das hinaus soll? Oder weggehört hast, als es nicht mehr zu deinem Standpunkt gepasst hat? Zweite Bibelstelle, ganz bekanntes Wort, Matthäus 7, 1 bis 3. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Was für eine gefährliche Form der Blindheit, bei der man nur bei seinem Nächsten scharfsichtig wird. Und wie schrecklich, wenn Gott dann diese Scharfsichtigkeit auf die Teile meines Lebens anwendet, wo ich meine blinden Flecken habe, wo ich keine Schuld sehe oder sehen will? Und wie verheerend wäre es erst, wenn diese Blindheit dann erst im Gericht offenbar würde, wenn es zu spät ist, weil ich vorher die Warnungen nicht hören wollte. Und dann noch eine dritte Bibelstelle, mit der ich persönlich mich, glaube ich, noch nie befasst habe, obwohl ich sie bestimmt schon gelesen hatte. Und die steht im zweiten Brief von Petrus. Da kommt erst eine Aufzählung, was unser Glaube alles hervorbringen soll. Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe zu allen Menschen. Und dann steht da in Vers 9, denn bei wem diese nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ihr Lieben, die Stelle ist mir echt unter die Haut gegangen. Offensichtlich kann man als Christ so blind werden für seinen eigenen Zustand, dass man die Reinigung von den früheren Sünden vergessen hat. Und laut Petrus ist der Maßstab das Warnzeichen dafür, wenn man diese 7 Dinge nicht bei sich findet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß, dass es zum Beispiel mit meiner Bruderliebe nicht mehr sehr weit her ist, wenn mir mein lieber Bruder gerade auf die Zehen tritt. Und von Liebe zu allen Menschen würde ich bei mir nicht zu reden wagen. Gehöre ich dann auch zu denen, die die Reinigung von den früheren Sünden vergessen haben? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, an einem Steilhang am Abgrund zu stehen. Ich werde mich auch sicher mit dem Text noch mal genauer befassen. Aber das wäre eine eigene Predigt. Deswegen Gottes Kehrtwende Nummer 4 mit mir. Er nahm mich liebevoll bei den Schultern, drehte mich um 180 Grad zurück auf Start. Und er sagte, hey, lerne von dem reichen Mann. Komm zu mir, frag mich. Frag mich, wie es um dein Sehvermögen bestellt ist. Frag mich, wenn du irgendwo nicht sicher bist, ob du einen Abzweig nehmen sollst oder ihn schon verpasst hast. Frag mich nach deinen blinden Flecken. Jesus hat ja kein Interesse daran, dass wir irgendwo in einen Abgrund stürzen oder in die Irre gehen. Er sieht uns, wie wir sind und hat uns lieb. Deswegen möchte er, dass wir sehenden Auges unterwegs sind. Und er gibt uns Warnzeichen, damit wir aufmerksam werden. Was könnte so ein Warnzeichen sein? Mir sind 3 Sachen mal eingefallen als Beispiele. Es könnte zum Beispiel sein, dir geht irgendetwas, irgendjemand total gegen den Strich. Du möchtest am liebsten die Krallen ausfahren, auf Angriff gehen. Es könnte sein, dass dir Gott dann gerade was in deinem Leben zeigen möchte. Denkt an den Balken. Vor einigen Wochen zum Beispiel saß ich in einer Gruppe von Geschwistern und jemand sagte, oh, wir müssen unbedingt mehr Buße tun und es muss auch mehr gepredigt werden. Ich hasse Verallgemeinerungen. Ich dachte mir, woher will diese Person jetzt wissen, dass nicht gerade in dieser Runde vielleicht einer sitzt, der sich innerlich total zerfleischt, der jetzt keinen Bußaufruf braucht, sondern der wieder aufgebaut werden soll. Muss. Wenn ich merke, dass ich innerlich koche, pflege ich erstmal den Mund zu halten, weil dann meistens das Hirn nicht so gut funktioniert. Aber am nächsten Morgen im Gebet habe ich gemerkt, ich bin immer noch total auf Abwehr, total blockiert. Dann habe ich mich daran erinnert, wie ich schon öfter erlebt habe, dass das ja vielleicht an mir gilt. Ich sagte, okay, Herr, möchtest du mir irgendetwas zeigen? Muss ich irgendwo Buße tun? Ihr Lieben, es hat keine 10 Minuten gedauert. Da wusste ich ganz genau, was Sache war. Ich hatte allen Grund, Buße zu tun. Also aufpassen, wenn euch irgendwas stört an anderen. Zweite mögliche Warnzeichen, ganz andere Sache. Dir geht's total gut. Alles läuft. Alles easy. Fantastisch. Du fühlst dich in ganz besonderer Weise behütet und gesegnet. Gratuliere. Vielleicht geht es dir aber auch nur so wie den Menschen in Laodicea. Und du siehst leider gerade nicht, wo Gott bei dir arbeiten möchte, womöglich dringend arbeiten möchte. Dann wärst du wie so ein kleines Schäfchen, das sich dankbar am grünen, üppigen Gras erfreut und nicht merkt, dass es sich dabei von seinem Hirten entfernt. Drittes Warnzeichen. Ich glaube, das ist eins, wo man relativ schnell auch selber aufmerksam wird. Nämlich wenn einem bewusst wird, dass man immer weniger Lust hat, Zeit hat, Kraft hat, um zu Gott zu kommen, um zu beten, um Bibel zu lesen, zur Ruhe zu kommen. Jesus sagt ja, er ist Brot des Lebens, er ist Wasser des Lebens. Wenn wir immer weniger Zeit mit ihm verbringen, womit füllen wir dann gerade unsere Seele? Sind wir dann nicht wie ein Autofahrer, der sein Navi auf stumm schaltet, damit er die schöne Musik besser hören kann, der sich dann ganz brav auf den Autoverkehr konzentriert, nur leider vergisst, ab und zu mal aufs Navi zu gucken, das schon vor 3 Ausfahrten ihm sagen wollte, bitte abfahren. 3 mögliche Beispiele. Es gibt sicher ganz viele andere Wege, die Gott hat. Und ich möchte dich einfach ermuntern, frag ihn doch. Mach es dir zur Gewohnheit, regelmäßig zu fragen, Herr, wie sieht's aus? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wir haben es vorhin wieder gehört, knocking on heaven's door. Dranbleiben an Jesus. Dranbleiben am Fragen, am Lernen. Ich denke, wenn man noch relativ jung ist im Glauben, fällt einem das vielleicht relativ leicht. Meine Taufe ist jetzt gerade mal 3,5 Jahre her. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich noch viel zu lernen habe, dass es noch viele Stellen an mir gibt, wo ich noch der Heilung bedarf, der Reinigung bedarf. Und trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich merken muss, ich bin nach meinem Kopf vorangegangen. Und gerade die letzten Wochen, wo ich jetzt krank war und so über manches zum Nachdenken gekommen bin, ist mir wieder ganz wichtig geworden, wirklich jeden Tag zu fragen, Jesus, was ist dein Plan? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Aber wie ist es mit denen von euch, die ja teilweise schon seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs sind, die eine lebendige Beziehung zu ihm haben, ein reiches Gebetsleben, die Christus bezeugen, die Glaubenspraktiken entwickelt haben, die sie schon durch viele Krisen durchgetragen hat? Ich könnte mir vorstellen, dass es da schwierig ist, offen zu bleiben für Neues. Schwierig ist, dass man nicht dann irgendwann sagt, hey, das hat jetzt die letzten Jahrzehnte funktioniert, warum soll ich da was ändern, kein Risiko eingehen? Läuft doch alles, prima. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schwierig ist, ab und zu mal Gott zu fragen, hast du vielleicht trotzdem noch ganz was Neues für mich? Das heißt in den Psalmen immer so schön, singt dem Herrn ein neues Lied. Wie viel Neues erwartet man wohl, wenn man schon Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist? Und vielleicht bist du ja noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Hast ihm dein Leben noch nicht übergeben, weil du denkst, nee, also so wie ich kann ich noch nicht kommen. Dann möchte ich dir Mut machen. Gerade dann, wenn du dir deiner Mängel bewusst bist, gerade dann wartet Jesus auf dich. Denn er sagt ja, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn du dir deiner Mängel bewusst bist, dann mach's wie der blinde Bartimäus. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Klopf an bei Jesus, schrei nach ihm. Noch ein letzter Gedanke. Wir haben ja mit der Geschichte von dem reichen Mann begonnen. Und vielleicht hat der ein oder andere Angst, wenn er Jesus fragt, dass er eine Antwort hört, die er nicht hören will, mit der er nicht klarkommt. Dass Jesus was von ihm fordert, wo er sagt, wie soll ich das denn schaffen? Kann natürlich immer sein, aber sei doch erstmal so mutig wie der Mann in der Geschichte. Frag Jesus erstmal. Weil vielleicht machst du dir ganz umsonst Sorgen. Und wenn es tatsächlich dann doch eine Antwort kommt, die du nicht hören wolltest, nicht hören kannst, nicht ertragen kannst, dann mach's besser als der reiche Mann. Dann geh nicht weg. Dann bleib dran an Jesus. So wie der Vater des kranken Kindes, zu dem Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist ja allein Jesus, der uns frei macht von aller Sünde, von allen schlechten Gewohnheiten. Es ist allein Jesus, der für unsere Schuld bezahlt hat. Es ist allein Jesus, der uns heilt und uns zurechtbringt und der dafür sorgt, dass wir einst als makellose, geschmückte Braut an der Hochzeit des Lammes teilnehmen dürfen. Unsere Aufgabe ist es nur, nicht eigenmächtig und in falschem Selbstvertrauen voranzustürmen, sondern wir sollen mit geistlicher Blindheit auch bei uns selber rechnen. Unsere Aufgabe ist es, an Jesus dran zu bleiben, ihn zu fragen, ihn zu rufen, ihm unsere Blindheit hinzuhalten, ihn machen zu lassen. Und dann wird er als unser guter Hirte ganz sicher dafür sorgen, dass alle Schäfchen auf dem richtigen Weg kommen und keinen Abzweig verpassen bis zum Ziel. Amen.